jetzt zu vielen Computerarbeiten, die man so reinrechnen kann. Der hat viel mehr Atem und viel mehr Vielschichtigkeit dadurch.
Ja, ich denke, was auch wichtig ist zu sagen, ist, genau wie man jetzt hier da so zusammenstückelt sich so ein Gespräch hier. Ne? Das ist halt auch, da kommt dieser Fetzen und jener Fetzen vorbeigeschwommen, ne? Und denkt, Moment, das hast du doch schon mal gehabt oder sowas. Ne? Und so ist es halt auch da, dass natürlich Ende der 80er Jahre kam der Computer so auf mit Programmen, also wie es weiß ich, Photoshop und so weiter, dass man sich da jetzt mal dieser Sache nähern konnte. Und dann kam natürlich, das Wichtige war, dass das Institut für Neue Medien da war unter Peter Weibel. Und die hatten halt, da habe ich zum ersten Mal Silicon Graphics Maschinen gesehen und was die leisten konnten. Und man hatte eigentlich trotzdem jahrelang gewartet, bis man sich mal mit diesem befasst hat. Weil man wartet einfach ab, was hast du damit zu tun? Was hast du damit zu tun? Was machen die da? Und es ist ein riesen Misstrauen auch da gewesen, aber es kommt ein Moment, wo einfach tatsächlich ein Unfall da passiert ist, dass einer, nämlich der Kobe Mattes, aus Versehen eine Perpetuierung der gleichen Form, also eine Art Serienmapping, rausgefunden hat durch irgendeinen Fehler, den er gemacht hat, und den hat er mir mitgeteilt. Ne? Und dann hatte ich auf einmal doch die Gelegenheit, mit solchen wahnsinnigen Hightech-Maschinen mal was zu machen. Aber im Grunde vorher mindestens 7 oder 6 Jahre Misstrauen. Ne? Also 93 habe ich zum ersten Mal mit sowas gearbeitet. Ne?
Ja, aber das war dann auch Sunbeam.
Ja, ja. Nee, das war vorher erst war Sunbeam, das war eine
erst Autobahnkopf, ne? Das war noch ja, mit dem Gummi.
Und das dann, war 79 schon.
Und dann
das war mit Seibert, Stefan Seibert im Film.
Dann kam 93 Superstars und das war eine Animation und dann aber mit Amico heißt es.
Amiga.
Haben wir dann diesen Sunbeam-Film auch gemacht mit dem Programm.
Nee, das war Atari. Das war ein Atari. Ja.
Und dann habe ich das.
Also das heißt, also man hat sozusagen die. Naja, sagen wir mal, die populäre, den populären Werdegang der Maschinen mal mitgemacht und hat da auch jeweils ein Produkt hingekriegt, was man irgendwie stehen lassen konnte. Ne? Aber ich denke, es ist jetzt dann nicht so, dass man jetzt dann endlich das gefunden hätte, wie es jetzt immer weitergeht, sondern da kommt schon wieder das Misstrauen auf, dass es doch zu soft ist oder dass es doch zu fitzelig ist oder dass diese Pixelei da halt doch gegenüber einem schönen Rasterpunkt von früher irgendwo schwach wirkt und schon fällt es wieder in einen anderen Kanal rein. Ich möchte auch sagen, es geht nie zurück, aber es geht halt auf eine andere Schiene. Es geht dann doch wieder auf eine alte Schiene, die aussieht wie so ein Holzschnitt anstelle von dem Futzelkram, den man schon aus dem Briefkasten, wenn da nur ein Eckchen rausguckt, da sehe ich schon, ah ja, Photoshop. Das heißt, diese ganzen Tricks, die da laufen, die sind so, die sind halt auch dann ermüdend, aber trotzdem geht man mal rein.
Ja, fröhlich sein hier in diesem Petat, da ist auch so eine Stimmung, die ist nicht schlecht hier.
Ja, die erinnert mich an den Kinderladen, das ist wunderbar. Die Kinder, die toben, die sausen hier, die spielen hier Auto auf der Heizung und so weiter. Das ist wirklich schön. Fröhlich sein, gut gelaunt an euch alle. Ja, was soll man sagen?
Na gut, Thomas, ich meine zum Beispiel auch Ernst Karamelle hat bei uns doch auch eine ziemlich große Rolle gespielt, weil der kam immer von New York und hat dann die neuesten Nachrichten über Kunst und über was da passiert ist mitgebracht. Und das war auch
eine ganze Reihe von Freunden haben wir natürlich dann aus den Studenten gewonnen. Ne? Ich habe ja damals noch keine eigenen Studenten ausgebildet. Ich hatte die Vorklasse, aber Gerald Domenik oder Pfannenblas, ne? Das sind einfach Leute, die wir jetzt über 20 Jahre kennen und auch schätzen. Und es hat sich fortgesetzt eben in die immer weiter, so dass man also auch dann auf einmal in dieser Schule wie so ein Seifenstück immer weiter geflutscht ist. Ne? Natürlich ist es für mich ein riesen Schritt gewesen, als Kasper König kam, obwohl auch vorher Reimer Jochums schon in dieser Schule die ersten Bewegungen gemacht hat, indem er Nitsch und Kubelka berufen hat. Und dann ging es halt weiter unter Kubelka. Da lief das schon ganz schön, also da hat sich schon richtig bewegt. Da hat schon angefangen zu marschieren, diese Schule. Überhaupt diese Schule, die ist für mich total wichtig geworden. Ne? Weil ich auch dann, man ist ja irgendwie wie so ein Taschenkrebs, der eben nicht ewig in seiner Tasche sitzen bleiben will, sondern der muss bestimmt Surrogate schaffen, dass er die Bewegungen vollziehen kann, die er eigentlich nicht vollziehen kann. Und ich habe dann wirklich Unterricht so aufgefasst, also es kamen dann erstmal lauter Superstars, ne, gegen die ich wirklich, ich wusste das, dass die alle viel besser sind als ich, ne, dass die alle viel mehr wissen und ich wollte es auch, dass die kommen. Ich habe immer gesagt, du versuchst das Beste zu kriegen und die besten Leute herzuholen, die du für gut hältst und lernen hast du einfach. Du hast einfach zu lernen. Ne, das ist einfach eine Normalität. Und ich habe es einfach dann auf meine Tour gebracht. Ne? Also zum Beispiel, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, über den Umgang mit den Studenten. Dass das also erstens mal jetzt nicht aus der netten 68er-Sicht eine gemeinschaftliche, liebevolle, was weiß ich, wir sind alle gleich Nummer war, sondern dass es eine ganz harte Schiene war, die einfach gelaufen ist nach dem Motto, geh mal hier auf dieses Gleis und du gehst mal auf das Gleis und den Wagen hängen wir mal da dran und den Wagen hängen wir mal da dran und zwar gegenseitig. Ne? Ich habe auch sehr viel natürlich von Studenten selber gelernt, und es ging dann teilweise so weit, dass wir gegenseitig inkorporiert haben. Also das ist dann nicht nur so ein Arbeiten, sondern man beschäftigt sich oder man unterhält sich wie mit Containern. Die haben eine Ladung, ich habe eine Ladung. Und diese Ladung wird ausgetauscht oder sogar exportiert. Also dass zum Beispiel ein Gegenüber ein Teil seiner Probleme in mich exportiert oder inkorporiert und umgekehrt, ich habe mein Zeug in die inkorporiert oder exkorporiert. Ne? Das heißt, da entstehen Verhältnisse, die eigentlich fast wie auf dem Güterbahnhof sind. Und das ist das, was auf einmal dann interessant ist. Da macht man nämlich aus dem Nachteil, dass man eigentlich überhaupt nicht mitkommt, plötzlich einen Vorteil, in dem dieses Unterrichten nicht mehr Unterrichten ist, sondern einfach ein Austausch fällt wird, was total gut gelaufen ist dann ein paar Jahre. Also ich habe es einfach gemerkt, es kamen einfach tolle Leute ran, wie der Rehberger oder wie Zip oder was weiß ich, x Leute, ich habe wirklich Glück gehabt, auch dass die zum Beispiel sich gegenseitig einfach nachziehen. Ich habe dann einfach gemerkt, du musst nur noch irgendwo eine gute Stimmung providen, ne? Die muss einfach zurecht, das ist wie so ein guter Platz, wo man was machen kann. Und dann haben sie es teilweise alleine gemacht, die haben es einfach selbst gemacht. Wenn ich über zurückschaue, ich habe gar nicht viel gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass sie das Gefühl hatten, die können es machen. Und natürlich auch sagen, wenn man es wirklich nicht gut findet. Das ist schon wichtig. Also alles geht nicht von alleine.
Ja, Kritik üben ist sehr wichtig, über Kritik lernen. Und es war, ist eben auch sehr schön bei uns, oder war, und ich hoffe, es bleibt auch weiterhin so, dass bei uns eben eine, immer ein offenes Zuhause war, oder wir sehr viel Austausch, Studenten auch bei uns zu Hause hatten und sich dadurch immer auch ein guter Diskussion konnte dort stattfinden. Es war offen. Es war sehr offen. Wir haben sehr viel und gerne gekocht und das hat auch allen immer sehr Spaß gemacht und daraus sind ja ganz wunderbare Freundschaften entstanden, die wir hoffen, dass sie bleiben, damit es so bleibt. Ne? Und als Kasper König dann kam, da war es auch so, dass wir die Künstler, die im Portikus ausgestellt haben, fast immer bei uns zu Hause hatten. Das heißt, dann ging der Austausch also nicht nur mit Studenten, sondern auch mit internationalen Künstlern. Und das war eine ganz wichtige Sache, dass man da sich auch Kritik üben konnte oder.
Ja, das ging ja auch nicht drum. Da gab es oft die Situation, dass nur ein blödes Lokal da war oder was. Da haben wir einfach gesagt, jetzt gehen wir mal zu mir. Ja. Und dann haben wir und auf die Art saß dann halt der Dieter Roth bei uns und hat noch zwei Flaschen weiter getrunken bei uns zu Hause. Oder es kam
Gironi auch.
Ja, alle möglichen Leute. Und es hat sich einfach gezeigt, dass es so ein kleines gemütliches Plätzchen war, was wenig Tensions hatte und dass man sich da halt einfach und dann haben wir gekocht und die Leute haben sich hingesetzt und haben geredet und es war auch tatsächlich so, dass sich das bis zu einer Art Küchenkabinett teilweise gemausert hat. Also das halt, es war ja auch schon vor dem Kasper zum Beispiel Lawrence Wiener mal 4 Wochen da oder 6 Wochen da. Ne? Und was sollte man mit den Leuten machen? Man hätte sich halt in Apfelweinwirtschaft setzen können, was man auch mal gemacht hat. Aber man hat sie dann auch einfach mit verschiedener Besetzung nach Hause eingeladen. Ne? Und ich glaube, das ist richtig. Und das ist ja wirklich eine winzige Wohnung, die wir da haben. Das ist ja nicht der repräsentative Laden oder was. Ne? Da gehen gerade mal 10 Leute in die Küche rein, dann ist aber knallvoll. Und ich denke,
aber wir hatten schon bis zu 20 Personen
viele
da drin.
Aber es ist oft so, dass eigentlich man denkt, man kann eigentlich gar nichts machen. Und auf einmal ist das bisschen, was man da machen kann, doch was. Ja, es ist sogar vielleicht noch mehr, wie wenn mit Riesenaufwand irgendwas bezahlt wird und es passiert ja überhaupt gar nichts, außer dass nur Geld verbraucht wird dabei. Ne? Also ich denke, was wir halt gemacht haben, ist eine Art Kombination von Bindungsqualitäten, die sich ergeben haben aus den Fäden, die hier reingezogen worden sind, um nochmal dieses Beispiel zu verwenden. Ne? Und das geht weiter, indem zum Beispiel die Vortragsreihen bei uns an der Schule, die sind seit Jahren von einer großen Qualität. Ne? Und man hat auch schon der Weibel, der hat eben einfach einen Singer eingeladen, Wolf Singer, den Rössler eingeladen, Chaosforscher, oder also diese Art, auch mal rauszugehen über Künstler in andere Bereiche rein und das vorzuführen, oder Wilhelm Flusser war x-mal bei uns an der Schule. Ne? Das heißt eigentlich, das zu öffnen und auch auf eine Art, wie sie eben in der Uni nicht stattfinden könnte. Wegen der kleinen Zahl schon bei uns, wegen der kleinen, fast familienartigen Struktur, die dieses Städel immer hatte. So war es halt einfach toll für die Leute, da mal was zu bringen. Ne? Und das hat unheimlich viel gebracht, zum Beispiel die Vorträge vom Singer über die Vorstellung, wie das Gehirn heute aussieht. Ne? Vielleicht hätte man früher gesagt, naja, das ist ja vermessen, was wollen wir Deppen denn mit diesem tollen Wissen da anfangen? Aber das ist vollkommen falsch. Erstens versteht er unglaublich gut, etwas aufzubereiten für Laien auch oder für Leute, die halt ein gewisses Interesse oder eine gewisse Kapazität nicht überschreiten. Und das haben sich alle bemüht. Alle kommen eigentlich gerne an die Städelschule und halten da einen Vortrag, weil das ist eine Klientel, die hat diese gewisse wichtige Nervosität, auf die es vielleicht jetzt ankommt. Mit dieser Qualität, da meine ich auch, das merkt man jetzt an diesen Rundgängen schon jahrelang, warum kommen so viele Leute und interessieren sich für das, was da gemacht wird? Weil nämlich die anderen Gebiete auf der Stelle treten. Ne? Wenn man die Politik ansieht, die wissen es halt nicht mehr anders. Sie können ja nur mal etwas weniger, etwas mehr, ein bisschen was ändern in ihren Formen, aber sie können natürlich nicht eine freie, fast anarchische Collage von Möglichkeiten zusammensetzen, wie sie in der Kunstschule halt sind. Ne? Auf diese Collage kommt es jetzt an. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mittlerweile manchmal ist man so vermessen zu denken, dass aus diesen Ecken, wie auch hier aus dem TAT oder sowas, aus solchen, das sind ja nicht mehr subversive Bereiche, aber doch Sumpfgebiete irgendwie eine bestimmte Art, dass da vielleicht ein paar Tools rauskommen, die tatsächlich auf einmal auf diesen komischen Begriff Arbeit, den keiner mehr versteht, neu deutet. Dass zum Beispiel ein neuer Arbeitsbegriff mindestens miternährt wird aus der Kunst oder aus geistigen Berufen. Und das, glaube ich, das ist nämlich der Punkt, weswegen da so viele Leute kommen. Also es ist ja jedes Jahr mehr. Und ich glaube, es ist nicht nur Mode, weil sie halt jetzt irgendwie diesen oder jenen Hit sehen wollen, sondern oder was jetzt kommt oder sowas, der Verdacht, dass hier irgendwelche Leute irgendwelche Sachen zusammensetzen, die normalerweise in ihrem Leben nicht zusammengesetzt werden.
And what do you think now?
Huh? Du, I cannot talk like a talk.
Was ich genauer noch vielleicht wissen möchte, ist, wie hat sich die Arbeit mit den Studierenden entwickelt? Gibt es da eine Beziehung zwischen der Art und Weise, wie in den 60er Jahren mit die Möglichkeit hattet, mit Kindern Sachen zu machen? Gibt es da Beziehungen zu der Art und Weise, wie sich die Arbeit mit Studierenden an der Städelschule dann auch davon hat beeinflussen lassen? Denn Beuys hat ja 1972 auf der Documenta 5 dieses Büro für direkte Demokratie gemacht, wo in Interviews permanent eigentlich genau solche Fragen thematisiert wurden. Und was ich nicht verstehe, ist, wie dieser Übergang stattgefunden hat von gesellschaftlichen Themen zu den Themen, die in der Kunst bearbeitet wurden und umgekehrt. Und
ja, ich hab ja
wie seht ihr das?
Also ich war also auf dieser Documenta auch oft bei diesen Diskussionen dabei. Das ging ja 100 Tage oder wir waren dabei, ja. Und es ist natürlich klar, dass ich also von ihm sehr viel gelernt habe. Aber ich habe es jetzt nicht in dem Sinn gelernt, dass ich jetzt das einfach adaptieren wollte, weil das hätte ich auch nicht fertig gebracht. Manches war mir doch zu idealistisch und ich habe dann eher gesehen, dass eigentlich das Leben zu 90% so ist, dass am 29. die Miete überwiesen werden muss und dass das halt einfach alles und auch an diesen Freiheitsbegriff habe ich eigentlich nicht geglaubt. Wie er da verbreitet wurde, auch vorher natürlich noch viel schlimmer in Amerika. Everything goes, Scheißdreck goes, gar nichts goes. Es geht nämlich nur um winzige Partikel von Freiheit innerhalb eines Rasters von Unfreiheiten. Und es geht darum, also diesen Begriff habe ich ganz anders für mich gesehen. Und zwar gerade durch die Erfahrung mit Maschinen oder indem ich wirklich in Betrieben war, wovon ja andere sehr viel geredet haben. Das heißt, das ist ein Leben der Zwänge. Und innerhalb dieser Zwänge sind die Freiheitspartikel eingelagert wie Fett im Fleisch. Das heißt, wie Fettpölsterchen im normalen Fleischgewebe. Und es geht darum, diese Fettpölsterchen zu größeren Zusammenhängen zusammenzuschmelzen oder zu ziehen. Und das ist auch dann eine selbst erkämpfte Freiheit. Und nicht irgend so ein Zeug, was einem da vor die Nase geschmissen wird. Hier hast du massenhaft davon. Hier gibt es ja genug. Ne? Was ja absolut nicht wahr ist. Weil es ja sofort an der nächsten Ampel schon aufhört mit der Freiheit. Wenn das Auto über dich fährt. Das heißt also, das ist etwas, wo ich mich auch mit ihm mal ziemlich lange und gerade auf dieser Dokumente, aber auch hier im Kunstverein, als die große Ausstellung war, da konnte man sich hier stundenlang mit ihm über diese Dinge unterhalten. Trotzdem, als Vorbild ist es für mich eine ganz wichtige Sache gewesen. Und ich wusste, ich muss irgendeinen Surrogat finden, was Teile dieser Vorstellung mit einbaut, ohne dasselbe zu sein. Also da finde ich schon, das ist wichtig, das nenne ich dann auch wirklich sozusagen kreativ sein, dass man da nicht einfach wie eine Hammelherde denselben Begriff nachleiert, sondern dass man schon aus seiner persönlichen Situation heraus auf den Begriff stößt, aber auf durch andere Strukturen durch. Ne? Und diese Strukturen, die sind eben zum Beispiel auch sehr geprägt worden durch diese Kinderladengeschichte da. Ne? Diese Kinderladen habe ich ja vorhin schon erklärt. Ne? Da hat man einfach gemerkt, du kannst es auch nicht wie so einen wilden Haufen machen lassen, was sie wollen. Also ich meine, erstens mal kam da eine Reihe von Eltern hin, die nicht loslassen konnten. Dann gab es aber auch natürlich die, die nur losgelassen haben. Und für mich, ich muss mal ehrlich sagen, insofern bin ich ein ganz bürgerlicher, mittelmäßiger Typ. Ich bin immer für die Mitte gewesen. Ich war noch nie für einen Sprung über den Tellerrand. Ich finde, die Mitte, das ist die chinesische Mitte, die ist sauschwer zu halten. Und es geht darum, dass man in dieser Mitte bestehen kann. Indem man nämlich eine Kombination aus Freiheiten und Zwängen so gestaltet, dass sie lebbar ist. Und auch indem eine Achtung da ist gegenüber diesen ganzen flapsigen Vorstellungen, also wie sie halt auch 68er waren, noch vor 68 waren ja die Chinesen ja nur die blauen Ameisen in diesem Land. Ne? Ein Schwachsinn, der von den größten Individualisten wurde dieser Schwachsinn erklärt, dass eine Milliarde Leute nur noch blaue Ameisen sein sollte. Ja, das wurde noch bis zu Filbinger und so weiter kolportiert. Ne? Überhaupt keine Vorstellung, dass eine Gesellschaft aus Millionen von einzigartigen Individuen entsteht, wo jedem Individuum gegenüber die größte Achtung angesagt ist. Und nur dann, ich kann die doch nicht wie eine Knetmasse oder wie Gips in irgendein Loch schmieren. So wurde das nämlich teilweise angesehen. Das nächste, wo ich sehr viel gelernt habe, war Japan. Da war genau dasselbe Vorurteil. Ja, die sind doch alle gleich. Die machen alles selbe. Das ist alles. Nicht nur, dass sie alle Schlitzaugen haben, sie sind auch noch alle. Sie machen alles Gleiche. Natürlich machen sie in wunderbarer Art und Weise äußerlich sehr, sehr Ähnliches, aber nie Gleiches. Und sie haben höchste Individualität, zum Beispiel in ihrem Essen, wo wir nämlich unseren blöden Kantinenfraß uns reinschieben und meinen, wie unheimlich originell das wäre. Da wurde in Japan jeder Bissen mit der Hand gemacht für 150 Millionen Leute, nämlich das Sushi, wo viel mehr Mühe im Essen herrscht, wie hier dieser Massenfraß, und da muss ich jetzt mal wirklich von Massensprache, der aus irgendwelchen Ketten kommt. Ne? Das heißt, diese Arroganz, die konnte ich nie teilen und habe es sofort ad acta gelegt. Für mich gab es da einfach nichts. Das war nicht wahr, dass diese Gesellschaften mono wären, sondern man hat sich täuschen lassen von einer bestimmten Außensicht, dass sie gleich angezogen sind, von mir aus sehr ähnlich angezogen sind, dass halt einfach der Bereich, wo wir uns austoben, wo unser Individuum uns austobt, dass der zu kurz kam, Ende der 60er noch bis Mitte der 70er. Und umgekehrt, aber wir haben nicht gesehen, wo deren Potenzial an Freiheit sich derweil aufgehalten hat, wo es bei uns ganz schön gedämmert hat. Das heißt also, man sieht irgendwo ein Tool, irgendwo ein Teil und versucht es jetzt hier reinzubauen. Und man setzt ein anderes Teil, was irgendwie nicht zu gebrauchen ist, vielleicht an eine Ecke, wo es doch zu gebrauchen ist. Ne? Und das heißt eigentlich, dass eben auch in diesem Unterricht dann, dass das dann eben nicht so war, dass sie da machen konnten, was sie wollten. Das wollte ich nie.
Ja,
das wurde mir aber von Kollegen dann teilweise so attestiert, als würde ich hier alles laufen lassen. Ne?
Ja, weil dasselbe war doch auch im Kinderladen so. Es war immer so, dass es Grenzen gab, also keiner konnte dem anderen den Kopf einhauen, und es gab wunderbare Freiheiten, dass sie also malen und basteln und tun konnten, was sie wollten, wann sie wollten, aber trotzdem gab es immer einen Rahmen, der sehr doch fest war, fest umschlossen war. Und ich muss auch im Nachhinein sagen, dass die Arbeit im Kinderladen eigentlich eine weitaus anstrengendere und arbeitsintensivere Arbeit ist, wie man die in einem Kindergarten hat, in dem also jedes Jahr an dieselben Laternchen gebastelt werden und dieselben Sternchen zu einer bestimmten Zeit und so weiter. Also das ist eigentlich, muss ich sagen, ist es eher fantasievoll, aber auch sehr, sehr anstrengend gewesen, die Zeit. Das Engagement war ein unheimlich großes. Man traf sich jede Woche mindestens einmal zum Elternabend, aber man hat auch einmal in der Woche gekocht und auf die Kinder aufgepasst. Und das ist schon ein großes, aber heute gibt es diese Krabbelstuben, und es ist auch eine wunderbare Entwicklung, dass sich das eigentlich weiterentwickelt hat, denn unsere Tochter war damals auch anderthalb, als wir den Kinderladen gegründet haben. Es ist doch toll, dass diese Idee sich weiter fortsetzt und dadurch auch viele Mütter zum Beispiel jetzt arbeiten können, was früher sehr schwierig war, wenn die Väter also ganz fest in ihren Beruf eingebaut waren. Also das.
Ja, es ist, glaube ich, auch wichtig zu sehen, dass jetzt reden wir da so, als wüssten wir es. Ne? Das klingt dann mal, wenn man da so bedeutend da mal kurze paar Sätze ablässt. Aber am nächsten Tag ist man schon wieder am Zweifeln da dran. Ne? Das möchte ich auch. Wirklich sagen, dass das eine Qualität ist, die nötig ist. Ne? Also, dass trotzdem man denkt, man hätte jetzt hier einiges hingekriegt, es wird doch wieder hinterfragt. Und es kommt eigentlich jetzt auch ein Ding drauf raus, wie es jetzt halt aussieht an der Akademie, ne? Also wie, von heute. Und ich muss ehrlich sagen, heute ist die Hauptleistung ist dieses Scannen von Millionen von Informationspartikeln. Also das war ja, also ich habe ja beschrieben, ne, 68 war das halt noch relativ verdünnt, die Informationsmenge, während heute ist es halt so, dass es eine unvorstellbare Masse an Informationen gibt. Und das Schwere ist jetzt, wie fängt man an, dieses zu scannen? Ne? Und was hole ich mir da raus? Wie lasse ich das durch? Ne? Also zum Beispiel, der Durchschnittsstudent von heute ist mit Recht gemäßigt misstrauisch und auch, sagen wir mal, es gibt nicht mehr so Euphorien, ne? Wo man einfach sagt, also jetzt so ungefähr wie 68 oder so, jetzt haben wir es, so nach dem Motto, sondern es ist eine wichtige Phase, die so lingert und so hin und her suppt, die ich eigentlich sehr gut finde, weil keine Lösung da ist. Jeder muss irgendwo gucken, dass er da drin rumschwimmt in dieser Brühe und sich irgendwie eine Art Möglichkeit erkämpft, wie er da drankommt oder wie er zusammensetzt oder zusammenbaut. Also ich würde so sagen, die Stimmung jetzt ist deswegen gut, weil sie illusionslos ist. Aber weil realistische Formen da sind oder geübt werden, die halt zu einer eigenen Winzigkeit von Produktion führen. Und das ist also, ich wollte nur beschreiben, ne? Also 65 war dieser Aufbruch auch noch nicht da, ne? Der kam dann halt in dieser berühmten sogenannten Zeit zwischen, was weiß ich, 67 ging es eigentlich los und hat bis 72 angedauert. Aber danach, da kam für mich schon wieder die Ebbe, die völlige Ebbe, während da erstmal für andere, für die ging es erstmal los, ne? Also ich meine, in jedem Leben ist halt so, dass es eine Zeit gibt, wo es halt positive Impulse oder was weiß ich, oder das hört sich jetzt an wie so ein Oberlehrer hier, aber wo es halt irgendwie Perspektive gibt und wo was läuft und auch sich was zusammensetzt und dann wieder große Teile, wo es einfach leer läuft fast und nur so schwappt wie so eine gewisse Grundbewegung oder so eine Brühe, ne? Und jetzt haben wir eigentlich so eine Brühe und ich persönlich muss sagen, ich halte diesen Zustand für sehr gut. Der ist mir viel lieber wie so Zustände, wo alle wissen, was sie zu machen haben, wo es plötzlich einfach losgeht, wie so Delfine, die aus dem Wasser springen, aus dem Schwimmbad springen, sondern jetzt ist es mehr so eine Art Abstreifen von Gittern und eine Art gutes, nervöses Suchen. Und das führt halt auch wieder zu Formen und für mich sind doch die Formen auch die interessantesten, die mir halt selber unbekannt sind, die mir selber, also dass da Formen vorgeführt werden, die erstens mal dieses auch widerlegen, es wäre irgendwas am Ende oder was, da ist gar nie was am Ende, sondern da kommen jedes Jahr neue Möglichkeiten. Also ein total lebendiges Schwimmbecken ist das, so eine Schule. Und es ist wichtig, dass auch dem zugebilligt wird, dass diese Möglichkeiten wieder gesellschaftlich relevant werden. Das ist einfach sicher so, ne?
Also was auch noch vielleicht interessant ist, wie sich vielleicht eigene Tätigkeitsfelder neu entwickelt haben. Wie zum Beispiel, wie kommt es, dass Kochen wichtig wurde? Hat das Kochen, was ja eigentlich etwas ist, das man gemeinschaftlich ja auch herstellt oder für die Ernährung benötigt. Wie kommt es, dass das jetzt auch Thema in der Kunst zum Beispiel geworden ist? Haben sich da Parameter verändert? Und wenn ja, welche haben sich denn dann verändert?
Naja, das ist natürlich ganz klar die Erscheinung von Peter Kubelka wichtig, der eben, als er kam, dieses
hier in die Frankfurter Städte.
Der hat das total verschoben. Also der hat es einfach aufgemacht, die Sicht. in dem eben der Begriff Sinnlichkeit, gegen den ich selber auch etwas neurotisch bin, oder nicht ganz, den ich nicht in der ganzen Fettheit akzeptieren will, aber der halt einfach dieses Kochen als eine Urleistung der Kultur in die Mitte gestellt hat, genauso wie eben Architektur oder Musik oder andere Disziplinen, obwohl er als Filmer hierher gekommen ist, ja. Und das heißt also aber eben nicht als Filmer, sondern als Filmer machen, als jemand, der eben Filme zusammensetzt auf eine andere Art, und es ist ja auch bekannt, das brauche ich jetzt nicht groß erklären, bei uns ist ja Film eben eine Disziplin, die nichts mit dem Spielfilm oder was von München oder Hamburg oder Berlin zu tun hat. Ne? Aber es ist einfach so, das war eine total, also es ist vielleicht die größte Öffnung, war, als er kam und als er diese ganzen Disziplinen in die Mitte gestellt hat und hat eigentlich bei jedem das, was schon da war, denn wir haben natürlich auch schon vorher gekocht, erstmal auf eine richtige, ja, in eine Qualität eingesetzt, ne? als Tool einfach verwendet. Ne? Ich meine, ich erinnere mich noch an diese ganzen, ich bin ja dann sozusagen auch, oder wir sind ja auch beinahe selbst in die Lehre gegangen, dann zusammen mit Ernst Karamelle und so weiter. Und ich weiß noch, wie der mich angerannt hat. Also, Perle, das geht nicht so. Ne, also, wenn ich also nicht richtig hier die Karotten geschnitten habe, da hat er einem super angefaucht. Es war eine großartige Sache. Ich habe bei dem halt einfach wirklich aus dem doch relativen Gemuschel, was ich vorher gemacht habe, eine Klarheit auch über Nahrungsmittel und über die Verwertung von Nahrungsmitteln und über Rezepturen und so weiter gewonnen, die natürlich auch wieder in anderen Bereichen dann einzubringen war. Ne? Also dieses Kochen ist natürlich mittlerweile, ist es also, was weiß ich, durch hunderte Künstler, die das machen, vor allen Dingen halt Rikrit, Theravanisha oder so weiter, hat es auch natürlich gesellschaftliche Kreise gezogen, weil eben das eine der wenigen Wärmen ist, die es gibt, so Kuschelnester, die man mal kurz hat für 2-3 Stunden, wenn man zusammen isst oder was, wo einfach Kommunikation jetzt nicht, wie ich das Wort eben gesagt habe, gemacht war, sondern wo geredet wird, gegessen wird und auch gedrungen wird als Benzin in diesem Motor, der dauernd arbeitet und sonst eigentlich sehr kalt auch akkumuliert. Ne? Und dieses Ding, das hat er hier eingeführt an der Städelschule, und das hat halt wirklich weltweit jetzt einfach seinen Effekt, indem nämlich das Ganze bis nach Amerika und überall in die Schulen abgewandert ist. Aber es ist einfach eine Leistung natürlich gewesen und hat die Städelschule wesentlich erweitert. Diese Sicht hat sie wesentlich erweitert, und es war dann auch ein relativ leichter Schritt, noch weitere Erweiterungen hinzukriegen. Ne? Also was weiß ich, dann auch Vorstellungen eben in formalen oder in inhaltlichen Fragen aufzumachen. Ne? Das Gute an dieser Schule ist wirklich, dass, wenn ich das jetzt so hinterher sagen kann, dass es eigentlich erst eine relative, sehr sympathische Zwergschule war, die dann durch Jochems geöffnet wurde, indem er eben einfach mal so ein paar Ur-Dinosaurier wie Nitsch und wie Kubelka berufen hat. Und dann unter Kubelka lief das Ganze schon auch auf eine Qualität heraus, die eben nicht nur Nabelschau gehalten hat und nicht nur eine, wie soll ich sagen, im besten Sinne übrigens auch, wie so ein kleines Kloster war sie auch teilweise, was ja auch teilweise gut ist. Ne? Aber sie wurde geöffnet und es wurde halt einfach Vergleiche hergestellt, die einfach in größeren Raum umfasst haben. Und dann eben durch die Berufung halt von Kasper König dann fing die an zu rennen, diese Schule, diese kleine, ne? Indem der nämlich nicht nur diese Schule gesehen hat, sondern diese ganze Stadt halt als eine Art Kuchen begriffen hat, in der diese Schule nämlich einfach Hefe war. Wisst ihr, das ist wie Hefe in einem Kuchen, der ging hier auf, dieser Kulturkuchen. Das kann ich jetzt ohne jede Übertreibung behaupten, weil diese Museen alleine, die hätten es ja nicht gebracht, die waren ja leer. Da war ja nichts drin. Es ging ja darum, dass jetzt auch die Software dazu da war. Und das hat er eben erkannt und hat einfach in diese Software investiert, also sprich in die Menschen, die da arbeiten. Und das war es halt, ne? Und jetzt kommt es mal drauf an, wie sie es weitermachen. Ja. Also bin ich mal gespannt. Ich hoffe nur das Beste für diesen Laden.
Ja.
Die
Städtelschule hier in Frankfurt. Wie ist es denn jetzt? Jetzt habt ihr am Donnerstag oder Mittwoch schon angefangen, eine Sülze zu kochen mit den Studierenden. Also das ist ja eher dann so etwas, das man von Kubelka wohl erwarten würde. Gibt es da welches Kochen ist eigentlich jeweils wichtig, also in
ja, also Sülze esse ich gerne, ne, das ist
aber
mal klar.
Aber nicht, sich einen ganzen Schweinekopf da hat.
Ja, ja, naja, das war eigentlich so, dass ich eigentlich auch so ein bisschen die Begriffe, die damit verbunden sind, nämlich dieses Gelieren, das sehe ich auch, was wie gelernt wird. Ich sehe eigentlich Lernen auch als eine Art Gelieren, was dauernd auf der Kippe ist, ob es fest wird oder weich bleibt. Und nie, wo es nicht berechnet wird. Wenn die Temperatur sich etwas ändert, etwas wärmer wird, wird es schon wieder weich.
Wie wird es immer kälter?
Ja, oder wenn es kälter wird, dann wird es halt, dann wird es
mehr fest, Wärme. Ne?
Und ich denke, ich habe dieses Essen auch mit der Kerstin Schmelka und mit der Helke vor allen Dingen gemacht, damit, weil ich einfach sozusagen dieses Gelieren als eine Art Grundstimmung auch sehe, genauso wie Oszillieren oder wie, also sagen wir mal, wie so indirekte, schlüpfrige Methoden, die sind mir sehr lieb. Ne? Also sagen wir mal so Methoden, die halt irgendwo einen Prozess dauernd empfindlich entweder auflösen lassen oder sich fest werden lassen. Und so ist es nämlich auch persönlich. Man geliert nämlich auch selber dauernd. Ne? Jetzt kaum denkt man, so jetzt ist es endlich fest, da wird's hier schon wieder lapprig an der anderen Ecke, ne? Und ich glaube, also deswegen habe ich eigentlich diese Speise genommen, aber natürlich auch, weil sie mir wirklich schmeckt, ne?
Ja.
Und weil sie uns schmeckt, weil es ist was ganz Großartiges, weil eben heute ich möchte jetzt hier nicht an die Stelle von Kubelka treten, der hat da fantastische Ausführungen dazu gemacht, aber jedenfalls, ich kann dazu nur sagen, das ist was so Großartiges, und wenn man diese fertige Nummer sieht, wie die Leute heute nur noch ein Drittel ungefähr von diesen Tieren, die ja geschlachtet werden, die ja ihr Leben lassen, im Grunde essen wollen, und den Rest, den kriegen sie in die Wurst gepackt, damit sie es nicht sehen. Das heißt also, das zum Beispiel ist für mich also eigentlich unmöglich. Also ich meine, das war früher das Beste, was es gab, die Eingeweide. Ne? Das war das Teuerste im Mittelalter. Es war viel teurer wie ein Schnitzel oder wie ein Kotelett. Das Edelste war der Kopf, ne? Und das ist ja heute noch in irgendwelchen, in Gott weiß wie vielen Mittelmeerländern der Fall, ne?
Wie habt ihr das dann zubereitet, also mit dem?
Ja, da wären diese Füße, und dieser Kopf ist ja vor allen Dingen eben zum Gelieren das beste Teil, ne? Das heißt, dass da ist so viel entsteht eben so viel Gallert und Gelee durch dieses Kochen. Das wird eben lange gekocht, ungefähr 6 Stunden oder 5 Stunden zusammen mit Kräutern, und dann wird es ausgekernt Ja. Es wird also, das Fleisch wird ausgekernt und wird in Stücke geschnitten und wird dann eben mit diesem Gelee übergossen und eingegossen. Das ist eine super Sache gewesen, ja. Es hat geschmeckt.
Ja, es war auch sehr schön, dass erst manche Studenten I sagten und Igittigit und das kann ich im Leben nicht essen, die dann tatsächlich auch das probiert haben, mutig waren und es gut fanden. Und es war erstaunlich, wie viel, wir hatten 4 Platten, wie viel davon weg war nachher am Ende. Also es hat auch allen tatsächlich gut geschmeckt. Und ich finde dieses kollektive Kochen sehr schön mit den Studenten, weil das hat so was Gemeinsames. Jeder ist gleichberechtigt und jeder übernimmt einen Teil. Und das Ergebnis ist dann wunderbar Gemeinsames, was man dann auch noch essen kann. Also das finde ich, hat mir Spaß gemacht.
Wie war, vielleicht können wir noch mal über die Galerie Löhr sprechen, beziehungsweise die Documenta 5. Also diese, also erstaunlich ist ja vielleicht, dass Beuys nicht angefangen hat zu kochen. Also wie kommt das, also...
Das kann ich mir auch nicht vorstellen, bei ihm komischerweise. Ich meine... Er hat zwar Fett benutzt und Honig und alles Mögliche, aber kochen kann ich ihn mir eigentlich nicht vorstellen.
Ja.
Hier wird's kalt.
Ja. Ja, genau. Also wir brauchen eigentlich mal ein bisschen Wärme. Vielleicht lege ich hier schon mal ein bisschen der Mike Figgis Musik ein, denn demnächst fängt ja hier der Live-Mix von Mike Figgis an. Und Figgis ist hier eine der CDs. Wir können vielleicht auch einmal diese Türen, die Innentüren aufmachen, dann kriegen wir hier ein bisschen Wärme mehr in diese. So.
Jetzt kommt Musik.
Ja, wir können dann uns überlegen, Stormy Monday. Internal Affairs, Liebestraum, Leaving Las Vegas, One Night Stand, Loss of Sexual Innocence, Miss Julie, Time Code. Ich glaube, Time Code ist dann das, ab dem wir hier anfangen können. Aber wir müssen noch nicht direkt Musik spielen. Also, was ist denn etwas wie Kochen? Hat das etwas auch mit der produktiven Langeweile zu tun, in der man sich vielleicht befindet, bevor man tatsächlich neue Themen in der Kunst findet? Also mich würde auch noch interessieren, diese Idee der Autobahn, wie hing eigentlich die Beuyschen Überlegung der direkten Demokratie dann auch mit Formen zusammen, die tatsächlich dann Ausdruck wurden für den Kapitalismus? Oder warum hat man ab den, wie kommt es, dass man als Künstler den Kommunismus und den Kapitalismus tatsächlich thematisiert? Und ist es so, dass man das heute nicht mehr macht? Also wir haben ja dann auch den Bezug zu einer Schläf oder auch zu der Frage der Abwanderung und des Widerspruchs. Wie ist sozusagen da der künstlerische Bearbeitungsprozess?
Naja, das ist, also erstens mal habe ich mich natürlich früher schon dieses Produzieren der Produkte, ob es jetzt Tabletten oder ob es jetzt Zahnpasta oder war, das war klar, das habe ich mir als einen 24-Stunden-Prozess, der Tag und Nacht endlos läuft, vorgestellt. Das ist eben auch so dieses Idealbild vom Kapitalismus, dass er also endlos schöpferisch ist und endlos läuft und Tag und Nacht läuft und immer sicher und immer parat und so weiter. Also das ist eigentlich eine Phase, die erst durch die Benzinkrise 78 oder wann die war, zum ersten Mal einen Schock gekriegt hat. Aber die Vorstellung ist, dass es fast naturhaft wie Atmen oder wie Essen oder Schlafen immer läuft, die Produktion. Und deswegen sind diese Bänder oder diese Autobahn, die dann irgendwann aufkam, schon 77, ab 77 etwa, sind für mich eigentlich Synonyme für Bandproduktion gewesen, die auch, die sogar weiterging als jetzt nur die eigentliche Produktion von Waren, sondern auch von Ideen oder von oder vom Geldumlauf oder sowas. Das ist eigentlich eine Art Archetype für den Kreislauf, in den alles eingebaut wird, bis zu den Blutkörperchen hin. Also ich habe es auch biologisch einfach natürlich gesehen. Und diese, aber auch natürlich dieses doch sehr Absurde daran, indem nämlich diese Autobahnen halt einfach beidseitig befahrbar sind, ne, oder indem die eben, ja, und indem die Möbius-Schleifen haben, die das obere nach unten kehrt oder umgekehrt. Also das ist eine Form, also so ein Formenstandard, der da rausgekommen ist. Ne? Abgesehen jetzt von der Reihung oder von dem Raster oder von anderen Formen, die halt da waren, und oder von dem organischen Mappen von Gegenständen. Ne? Das heißt, auf Gegenstände, auf organische Formen mappen. Das heißt, das Übersehen oder das Überziehen von dieses Überlaufen von diesem Griesbreiberg Produktion, das war ja schon 1965 sichtbar. Ne? Ich habe eigentlich diese Mantelaktion gemacht, weil ich eben die erste also auf Bildern hatte, diese Tassen, und dann sind die übergeschwappt auf Wände, auf Tapeten, und dann sind sie noch die Wände und die Mäntel hochgekrochen. Also sozusagen, dass alles wie so Masern oder Scharlach überzogen war. Das ist eigentlich eine erste Beobachtung gewesen, die für mich sehr wichtig war, dass es einfach fleckfieberhaft oder wie so Ausbrüche von so Hautkrankheiten alles überzieht. Ne? Das ist eine Oberflächensicht, die einfach damit zusammenhängt, dass die Produktion schon übergelaufen ist, schon damals. Ne? Bis dato war ja bis ungefähr 1960 war ja noch eine Bedarfsgesellschaft. Das heißt, man hat nach Bedarf produziert, und ab 1960 ging es schon los, dass Bedarf geweckt werden musste, ne? Dass Bedürfnisse geweckt werden mussten. Das heißt, die Werbung ist unheimlich hochgekommen. Ich war auch selber in der Werbung mal drin, 2-3 Jahre. Ne? Ich habe selber mit einem zusammen, also wir waren zu sechst, The Makers of Display. Ne? Wir haben wirklich für Mangerie und für alle möglichen Badedats und Badesalz und so weiter, also für Benckiser und für BASF und so weiter, haben wir dreidimensionale Objekte gebaut, die halt in ihrer Werbung oder Schütten oder Regalstopper, also dieses ganze perverse Zeug, was für Supermärkte nötig war. Das haben wir auch selber mal eine Zeit lang produziert. Also ich bin auch in diesem Bereich mal rein, und als es nicht mehr sozusagen auszuhalten war, wieder raus. Ne? Also mit anderen Worten, es gab immer wieder eine Erfahrungen, und die hat man versucht, in dieses Arbeit reinzubauen. Aber natürlich sind diese Kreisläufe nur ein Aspekt, nämlich das sind die Transportbänder. Die nächste Frage ist, was wird denn da drauf transportiert? Ne? Das heißt, dann kommen wir nämlich zu den Inhalten. Ne? Dass es eben im abstrakten Sinne der Geldverkehr ist. Ne? Also was weiß ich, es sind ja auch unsichtbare Transportbänder natürlich in der Börse, die riesige Geldströme hierhin lenken und dorthin lenken und so weiter. Das ist auch was mich ziemlich früh interessiert hat. Also irgendwie ist es immer eine Mischung aus dem, was man jetzt gerade mitgekriegt hat und wie man, oder was man jetzt erlebt hat und wie man dieses erlebt, die jetzt in sein Zeug einbaut. Ne? Und das hat sich halt immer wieder gewandelt. Und natürlich sind diese bestimmte Ausdrucksformen ähnlich geblieben. Ne? Zum Beispiel, dass halt auch ab, also schon sehr früh, dass es immer nur wenige Tools gab. Ne? Die ersten Arbeiten, die sind halt so auf Lego bezogen. Ne? Das halt auf Lego, ja. Also das heißt, dass damals kam Lego auf, ne? Mitte der 60er Jahre, dass man eben 417 Tassen braucht, um eine Frau, die Kaffee trinkt, draus zu bauen. Ne? Oder was, ne? Oder dass es halt eine so und so viele Dosen gab, um eine Superdose zu machen. Oder so und so viele Tassen gab, um eine Supertasse zu machen. Das heißt eigentlich erstmal nur dieses Hochziehen von einer Zahl, bis sie umschwappt in eine andere Qualität. Und dann gab es aber natürlich auch die Sachen, die eben den technischen Prozess selber geändert haben, indem es organische Formen dann waren. Das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Organische Formen wurden dann halt überzogen und dafür die jeweiligen und die Mittel dafür finden, ne, die waren wieder ganz anders. Man verliert sich dann teilweise in technischen Prozessen und teilweise in inhaltlichen Prozessen. Und es gibt manche Tage, da ist was klar, aber dann gibt es wieder auch wochenlang, da ist gar nichts klar. Ne? Ich bin auch ein Typ, der natürlich vielleicht viel zu viel erklärt. Also, oder erklären kann.
Ja, vielleicht.
Oder das auch.
Lehrerposition. Bitte? Vielleicht wegen der Lehrerposition.
Nö, nur ich mag auch so erzählen. Ich habe dann mich getröstet mit Buckminster Fuller, der noch viel mehr erzählt hat, der 5 Stunden lang erzählt hat. Und
okay.
Ja, und dieses. Aber es kommt dann immer wieder so eine Art Flächenbrand oder sowas. Ne? Zum Beispiel gerade Buckminster Fuller, als ich diese Kuppeln zum ersten Mal gesehen habe, ne, dann war es wirklich, als hätte man unter einem Tischtuch einen Ball drunter gelegt und als wäre jetzt das nur einfach gebogen, dieses Tischtuch. Ne? Als wären das Flächen, die einfach hochgedrückt worden sind, auch. Ne? Seine Kuppeln.
Ja. Wie trifft es denn immer noch zu, dass alles Bauen vom Weben kommt und inwiefern? Wie soll man sich das tatsächlich vorstellen?
Ja,
dieser Ausspruch von Semper.
Ja, dieser Spruch ist mir übrigens durch einen anderen Kollegen, Günter Bock, mit dem ich sehr viel zu tun hatte, der die Städelschule auf diesem Gebiet wirklich hochgerissen hat auch, indem er die Art Detecta veranstaltet hat, 78 und folgend dadurch Peter Cook herkam. Dann Archie Crumb und die englische Schule sich hier ausbreiten konnte,
ja.
Und auch in Form von vielen guten Studenten Früchte getragen hat. Und bis eben heute über Miralles bis zu Ben van Berkel ist die Architektur, also lange Zeit war sie für mich bei weitem die anregendste Abteilung an der Schule. Und Günter Bock hat das eben auch mit dem Semper gebracht. Und da ist man natürlich froh, wenn einem einfach mal ein Ausweis gebracht wird, der schon 150 Jahre alt ist. Gottfried Semper hat eben einfach erklärt, alles Bauen kommt vom Weben, indem er eben einfach tatsächlich die Stoff herstellen für Kleidung und das Stoff herstellen für Zelte und das Stoff herstellen für Zeltartige.
So, das war die Aufzeichnung des Gesprächs Exit and Voice im Bockenheimer Depot vom 8. Februar. Mit Felicia Herrschaft und Helke und Thomas Bayerle. Das nächste Exit and Voice Gespräch ebenfalls im Bockenheimer Depot findet statt am Sonntag, den 15. Februar, 18 bis 20 Uhr, diskutieren Sie für Herrschaft mit Gabriele Gierke von der Arbeitsgemeinschaft Sangerhausen, Hans-Ulrich Müller-Schwefe, Lektor der soeben bei Suhrkamp erschienenen Tagebücher einer Schläfs, sowie Karl Buchner, Professor of Religious Studies von der University of Maryland.